Liebe Schwestern und Brüder, lieber Pater Pirmin als unser neuer Prior, liebe Mitbrüder, ich darf Sie alle ganz herzlich zu diesem ersten geistlichen Abend in der Fastenzeit 2011 begrüßen. Es ist ein geistlicher Abend, den wir schon begonnen haben mit dem Rosenkranzgebet und mit der anschließenden Komplett. Und so möchte ich gerne, weil es ein geistlicher Abend ist, auch am Anfang ein Gebet setzen zum Heiligen Geist, damit der Heilige Geist mich als Referent beflügelt und führt und Sie offene Herzen haben für das, was Ihnen Gott durch den Heiligen Geist, vielleicht auch durch mich als Werkzeug zu sagen hat. Es sind Dinge, die ja aus der Lehre der Kirche kommen. Komm, Heiliger Geist, erfülle die Herzen deiner Gläubigen und entzünde in uns das Feuer deiner Liebe. Sende aus deinen Geist und alles wird neu geschaffen. Lasset uns beten. Gott, du hast die Herzen deiner Gläubigen durch die Erleuchtung des Heiligen Geistes gelehrt. Gib, dass wir in diesem Geist erkennen, was recht ist und allezeit seinen Trost und seine Hilfe erfahren. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Maria, du Braut des Heiligen Geistes. Ja, so dürfen wir jetzt beginnen mit diesem ersten geistlichen Abend, dem dann noch ein zweiter folgen wird in der Fastenzeit und dann auch noch zwei, die auch unter diesem großen Thema Mut zum Glauben stehen in der Adventszeit. Diese insgesamt vier geistlichen Abende, Sie haben das im Programm gelesen, sind überschrieben mit dem Wort Mut zum Glauben. Wir können dieses Wort auch als eine Aufforderung verstehen. Mut zum Glauben, Ausrufezeichen. Wir können sagen, habt Mut zum Glauben, habt Mut zu glauben. Und wie man es vielleicht lateinisch formulieren müsste, credere, aude, wage es zu glauben. Anders, liebe Schwestern und Brüder, als die Aufklärung mit ihrem sapere, aude, wage es, weise zu sein. Immanuel Kant zitiert ja in seinem Aufsatz Beantwortung der Frage, was ist Aufklärung, aus dem Jahr 1784, hier den römischen Dichter Horaz, der dieses Wort schon geprägt hat und erklärt dieses Wort zum Wahlspruch dieser geistigen Bewegung, also der Aufklärung. Heute fehlt es uns nicht mehr an Mut, uns unseres eigenen Verstandes zu bedienen, wozu dieses Wort sapere aude, habe Mut, weise zu sein, einladen wollte, sondern heute sieht die Situation anders aus. Heute können wir sagen, fehlt uns vielmehr der Mumm zu glauben, also das credere aude, das wage zu glauben. Heute fehlt uns vielfach der Mut, Ihnen vielleicht nicht, aber vielen anderen Menschen, den Glauben im persönlichen Leben Gestalt und Wirklichkeit werden zu lassen. Jeder von uns erlebt das in seinem eigenen Umfeld. Wenn der christliche Glaube nicht gelebt und entsprechend weitergegeben und auch bezeugt wird, dann verkümmert er zunächst und stirbt am Ende schließlich ganz. Was wir heute als die Kirchenkrise erleben, dass Kirchen geschlossen werden, Gemeinden sterben, das ist im Grunde genommen nicht eine reine Kirchenkrise, sondern im Grunde eine Glaubenskrise. Der Glaube, das heißt, der Mut zu glauben, ist letztlich in die Krise gekommen. Und deswegen wollen die geistlichen Abende uns Mut zum Glauben machen, wollen uns ermutigen, zu glauben, dieses Wagnis des Glaubens einzugehen und frischen Mutes dem Herrn zu vertrauen, was letztlich das Wort Glauben auch beinhaltet. Wir dürfen dabei aber nicht der Versuchung erliegen, den Glauben, die Fides, gegen die Vernunft, die Ratio auszuspielen. Ja, der Glaube ist wichtig, aber er verlangt genauso die Vernunft, die Einsicht in den Glauben. Das cogito ergo sum, das ich denke, also bin ich, eines René Descartes, darf nicht dem credo ergo sum, dem ich glaube, also bin ich, eines gläubigen Menschen widersprechen. Ganz im Gegenteil. In diesem Sinne, dass beides, fides et ratio, Glaube und Vernunft zusammengehören, formuliert es die Enzyklika gleichen Namens, Fides et Ratio, von Papst Johannes Paul II., die uns über das Verhältnis von Glaube und Vernunft informiert, aus dem Jahr 1998. Und dort heißt es gleich zu Beginn, Glaube und Vernunft sind wie die beiden Flügel, mit denen sich der menschliche Geist zur Betrachtung der Wahrheit erhebt. Das Streben, die Wahrheit zu erkennen und letztlich ihn selbst zu erkennen, nämlich Gott, hat Gott dem Menschen ins Herz gesenkt, damit er dadurch, dass er ihn erkennt und liebt, auch zur vollen Wahrheit über sich selbst gelangen könne. Ein vielleicht etwas kompliziertes Wort am Ende, aber letztlich ganz einfach zu verstehen, dass eben Glaube und Vernunft wie die beiden Flügel zusammengehören, wie die beiden Schwingen eines Vogels, die ihn dann in die Luft erheben, so wie der Adler in der Luft schwebt und zum Symbol des Evangelisten Johannes wird, der ja aus dieser Perspektive die Geheimnisse Gottes, die Wahrheit Gottes betrachten kann. Die Suche nach der Wahrheit, auch der Wahrheit des Glaubens, ist letztlich eine Suche nach Gott. Sie kennen sicher das Zitat von Edith Stein, das da heißt, wer die Wahrheit sucht, der sucht Gott, ob es ihm bewusst ist oder nicht. Die Suche nach der Wahrheit, und auf dieser Suche sind wir letztlich alle, und wir wissen, und der Glaube sagt es uns, dass wir sie in Jesus Christus gefunden haben, der sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben, ist also letztlich immer eine Suche nach Gott. Glaube und Vernunft, die zusammengehören und uns zur Wahrheit führen wollen. Der heilige Anselm von Canterbury, den man als den Vater der Scholastik bezeichnet, er spricht von dem Glauben, der nach Einsicht sucht und Einsicht strebt. Er sagt, ich glaube, damit ich einsehe. Aber gleichzeitig gilt, und das sagt die Enzyklika auch, die ich zitiert habe, ich sehe ein, damit ich glaube. Beides gehört für uns als gläubige Menschen zusammen. Und Papst Benedikt wird nicht müde, immer wieder davon zu sprechen. Ja, in seinen Katechesen und darüber hinaus, es ist eines seiner Lieblingsthemen, diese Thematik Glaube und Vernunft, die zusammengehören. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, wenn wir heute Mut zum Glauben zeigen, dann auch Mut zur Vernunft, die sich mit dem Glauben beschäftigt und versucht, den Glauben zu ergründen. Aber weshalb beschäftigen wir uns eigentlich jetzt in diesen geistlichen Abenden mit dem Glauben? Stehen wir nicht alle im Glauben? Haben wir den Glauben nicht alle auch kennengelernt? Das ist richtig, aber eine Vertiefung des Glaubens ist umso wichtiger. Wieso? Wenn Sie das Wort aus dem ersten Petrusbrief nehmen, seid bereit, jedem Rede und Antwort zu stehen, der nach der Hoffnung fragt, die euch erfüllt, dann können wir nur Rede und Antwort stehen in der rechten Weise, wenn wir wissen, was wir glauben. Wenn wir nicht nur vom Glauben erfüllt sind, sondern wenn wir auch den Glauben durchdringen und anderen Rede und Antwort über unseren Glauben stehen können. Das beginnt in der eigenen Familie, das geht aber darüber hinaus und zieht sich auch bis hinein in den Dialog mit anderen Religionen. Die Begegnung mit Muslimen etwa kann uns jederzeit passieren. Mir hat das jemand vor kurzem erzählt, dass das so geschehen ist. Und so müssen wir unseren eigenen Glauben gut kennen, damit wir mit anderen überhaupt in Dialog treten können. Das Ganze läuft aber auch unter dem Stichwort der Neuevangelisierung Europas. Ein ganz wichtiges Anliegen, das bereits Papst Johannes Paul II. Für die Kirche aufgestellt hat und nun wieder Papst Benedikt. Als wir damals im Jahre 2002 mit der Hochschule in Rom waren, die Jubiläumswallfahrt 200 Jahre Philosophisch-Theologische Hochschule Heiligenkreuz unternommen haben, hatten wir ja auch eine Audienz mit dem Heiligen Vater in der Sala Clementina. Und dort hat er der Hochschule, aber ich möchte diesen Auftrag auch ausdehnen auf Sie alle, uns diesen Auftrag gegeben. Öffnet euch für den großen Auftrag, den ich euch allen ans Herz lege, Begeisterte und Begeisternde Mitträger der Neuevangelisierung Europas zu sein. Begeistert kann man letztlich nur sein, wenn einen der Heilige Geist erfasst und lenkt und führt, damit man andere begeistern kann von dem man selbst überzeugt ist. Und Papst Benedikt hat ja genau in dieser Spur seines Vorgängers diese Linie letztlich aufgegriffen und einen neuen päpstlichen Rat eingerichtet zur Neuevangelisierung mit einem Schreiben, das den Titel trägt, wie die ganzen Schreiben aus Rom, Ubicumque et Semper, zu Deutsch, überall und immer hat die Kirche die Pflicht, das Evangelium Jesu Christi zu verkünden und damit den Glauben weiterzugeben an die Menschen. Dieser Abend und die drei folgenden wollen uns Mut machen, von Neuem das Wagnis des Glaubens einzugehen, uns neu auf den Glauben einzulassen, der seit der Taufe, auf den Glauben der Kirche, der seit der Taufe unser eigener Glaube geworden ist. Heute ist der 21. März. Das ist für uns Mönche, für alle monastischen Gemeinschaften, die dem heiligen Benedikt besonders verpflichtet sind, ein nicht unbedeutender Tag, denn es ist der Tag des Transitus des heiligen Vaters Benediktus, das heißt der Tag des Hinübergangs, des Heimgangs, der Heimkehr zum Vater im Himmel. Dieser Tag wurde auch zum Geburtstag des neuen Klosters, des Klosters von Citeaux, denn im Jahre 1098 sind die ersten Mönche aus dem Kloster Molem unter Abt Robert am 21. März ausgezogen, um in der Einöde von Citeaux ein neues Kloster zu gründen. Und damit begann gleichsam ein neuer monastischer Frühling, der viele Menschen angezogen hat, zumindest am Anfang. Und mit dem heiligen Bernhard konnte dieser Frühling dann schon bald in einen Sommer übergehen und bald auch schon in einen Herbst, wo die Ernte dieser ersten Frucht von Citeaux auch eingefahren werden konnte durch die Gründung seines Klosters, nämlich Clairvaux. Im Kalender ist heute der 21. März als der Frühlingsanfang verzeichnet. Monastischer Frühling und Frühling in der Natur. Und somit wird dieser Frühling jedes Jahr, und wir dürfen es auch erleben persönlich, zu einer Neuschöpfung. Nach dem Winter, wo alles kahl und dürr war, beginnt die Schöpfung wieder neu zu leben. Und nicht umsonst fällt in diese Zeit auch Ostern, wo wir die Auferstehung unseres Herrn feiern. Ich möchte Ihnen gerne, weil es heute eben um das Thema der Schöpfung geht, einen Text voranstellen, der anhand der Schöpfung anhand des Frühlings uns auf die Schöpfung hinweist. Einen Text vom heiligen Ephrem, dem Syrer, einem Diakon, der einer der großen Poeten unter den Kirchenvätern ist, der eben für die syrische Kirche von ganz großer Bedeutung ist und der uns dann auch beim Stundengebet in der Karwoche immer begegnet, wo es etwa eine Predigt über den Abendmahlsaal gibt, die der heilige Ephrem gehalten hat. Er sagt, Gott gibt, wie der Psalmensänger sagt, Schnee wie Wolle. Er streut Nebel aus wie Asche, wirft sein Eis wie Stücke herab. Wer kann vor seinem Frost bestehen? Da sind wir jetzt noch beim Winter. Er sendet sein Wort und schmelzt sie. Es weht sein Hauch und die Wasser fließen. Dann nimmt die Erde lieblichen Duft an, kleidet sich auf Gottes Geheiß in ihre Schönheit und ergötzt wie mit ein Edelstein besetztes und golddurchwirktes Gewand die Zuschauer. Die Vögel fliegen umher und lassen süßen Gesang ertönen, indem sie sich am heiteren Glanz der Luft erlaben. Die vierfüßigen Tiere springen auf den Fluren umher, weil die Triften der Wüste wieder grünen und die Hirten frohlocken jubelnd über die Geschenke des Herrn. Nicht mehr mit wildem und reißendem Lauf der Wasser, sondern ruhig strömen jetzt die Flüsse dahin und erfreuen die Auen, und Fische spielen im Schimmer der Sonne. Zuvor der Blätter entblößt, bekleiden die Bäume sich nun mit ihrem Blütenschmuck und zieren sich mit Blättern und Früchten. Die Berge, Hügel und Täler und die ganze blumenreiche Erde verkünden die Herrlichkeit des Herrn, weil der Herr sie wie eine Braut geschmückt hat. Auch wir Menschen legen den finsteren Trübsinn des Winters ab und erfreuen uns am Genuss der angenehmen Luft und am Reichtum der Früchte. Darum aber sollen auch wir dem Herrn wohlgefällige Früchte der Gerechtigkeit bringen, damit wir mit Zuversicht zum Schöpfer sagen können, der Herr wird sich seiner Werke erfreuen. Soweit der heilige Ephrem und seine Meditation über den Frühling und vom Frühling auf die Schöpfung. Aber was oder besser an wen glauben wir Christen nun eigentlich, wenn wir vom Schöpfer sprechen? Ein Begriff, der uns allen geläufig ist, den wir allen auch Sonntag für Sonntag letztlich im Credo bekennen. Aber was beinhaltet dieser Begriff des Schöpfers und damit auch der Schöpfung für uns Christen eigentlich? Das Glaubensbekenntnis, das wir in zwei Formen letztlich kennen, das apostolische Glaubensbekenntnis, das wir eigentlich auch gut auswendig beten können, das ja auch am Anfang des Rosenkranzes jeweils gebetet wird, ist ein altes römisches Taufbekenntnis, das man in Rom früher verwendet hat, bei der Taufe. Und das große Glaubensbekenntnis ist das der beiden Konzilien von Nicäa und Konstantinopel, 325 und 381. Diese Glaubensbekenntnisse beginnen mit dem Blick auf den Schöpfer. Wenn es im apostolischen Glaubensbekenntnis heißt, ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Und das große Glaubensbekenntnis sagt, wir glauben an den einen Gott, den Vater, den Allmächtigen, der alles geschaffen hat, Himmel und Erde, die sichtbare und die unsichtbare Welt. Diese beiden Ausschnitte aus den Glaubensbekenntnissen sollen uns helfen, darüber nachzudenken, an wen wir glauben, wenn wir an den Schöpfer glauben. Der Katechismus der katholischen Kirche greift das zunächst auf, das Glaubensbekenntnis, und legt es in allen seinen Artikeln, den einzelnen Wahrheiten, aus. Der Katechismus, an dem ich mich auch bei der Vorbereitung dieses Vortrages gehalten habe, liegt uns auch seit dem Jahr 2005 in einer etwas verkürzten Form vor, die man leicht und gut mit sich tragen kann, dem Kompendium des Katechismus der katholischen Kirche. Ich weiß nicht, ob Ihnen das bekannt ist. Dieses Kompendium ist so aufgebaut, wie früher die Katechismen aufgebaut waren, nämlich in Frage und Antwort. Sehr hilfreich, weil es den großen Katechismus, der sich eigentlich an die Bischöfe richtet, versucht, noch einmal kurz und knapp zusammenzufassen. Ein wichtiges Hilfsmittel, auch wenn es darum geht, den Glauben vertieft und zu erfassen, zu entdecken, was wir glauben. Und Gott sei Dank gibt es nun so etwas bald auch für unsere Jugend. Er erscheint am 26. März, dieser UCAT, Jugendkatechismus, der sich bald auch in jedem Rucksack für den Weltjugendtag in Madrid finden wird. Ich glaube, ein guter Versuch vom Heiligen Vater, inspiriert auch durch Kardinal Schönborn. Die österreichischen Bischöfe haben das hier sehr stark unterstützt, dass man so etwas auch für die Jugend macht, der natürlich wahrscheinlich dann, es erscheint ja erst am 26. März, eine etwas andere Sprache finden wird, um den einen Glauben auszudrücken. Wir glauben also an den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Wir glauben an den Schöpfer. Wir wissen, dass es die Schöpfung gibt. Wir wissen aber auch, dass die Schöpfung durch den Sündenfall ja nicht mehr in dieser schönen Form besteht, wie Gott sie geschaffen hatte. Und das sind letztlich die drei Punkte, die wir heute natürlich nicht in aller Ausführlichkeit behandeln können, aber auf die wir unseren Blick richten. Auf den Schöpfer, die Schöpfung und zum Abschluss auf den Sündenfall, dem wir auch in der Form der Sünde in unserer Zeit begegnen. Wir glauben also an den Schöpfer. Das Glaubensbekenntnis beginnt mit diesen Worten. Wir glauben an Gott, den Vater, den Allmächtigen. Dieses Attribut Gottes, Vater zu sein und allmächtig zu sein, ist das Einzige, das hier im Glaubensbekenntnis aufgegriffen wird. Wenn wir die Heilige Schrift zur Hand nehmen, so sehen wir, dass Gott mit vielen Attributen und Eigenschaften beschrieben wird. Aber im Glaubensbekenntnis selbst wird er als Vater und als allmächtiger Vater uns vor Augen geführt. Wir glauben damit, dass sich die Allmacht Gottes auf alles erstreckt, denn Gott, der alles erschaffen hat und lenkt, er vermag auch alles. Wir glauben aber zugleich, dass Gott ein liebender Gott ist. Der Begriff Vater beinhaltet das, denn Gott ist unser Vater. Und darüber hinaus, dass Gott als allmächtiger Vater trotzdem der andere, der Geheimnisvolle bleibt, den man nie ausschöpfen und ergründen kann. Der Glaube vermag Gott zu erkennen und in ihm den Vater zu erkennen. Gott hat sich gerade auch im Alten Testament als der Starke und Gewaltige offenbart. Denken Sie an die Thronvision im Buch Jesaja, wo der Prophet Jesaja diese Allmacht Gottes erleben darf, davor erschaudert. Und wie dort die Engel vor der Allmacht Gottes das Trishagion, das dreimal heilig singen. Kadosh, 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 wie das im Hebräischen dann heißt. Gottes Allmacht erstreckt sich letztlich auf alles. Sie ist nicht begrenzt und sie zeigt sich besonders in der Erschaffung der Welt aus dem Nichts. Gott schafft aus dem Nichts als der Allmächtige die gute Schöpfung. Und besonders wird diese liebende Zuwendung Gottes zu Menschen in seiner Schöpfung in der Schaffung des Menschen deutlich. Aber vor allem noch über die Schöpfung hinaus in der Menschwerdung seines Sohnes und nicht nur das, im Werk der Erlösung, das mit der Auferstehung letztlich seinen Höhepunkt findet. Die Kirche und die Liturgie ist immer auch Ausdruck unseres Glaubens. Spricht Gott ja oft in den Gebeten als den allmächtigen, ewigen Gott an. Wenn Sie einmal die Tagesgebete mitbeten innerlich, ja, und gut zuhören, was der Priester betet, dann kommt dort oft die Formulierung allmächtiger, ewiger Gott. Gott ist also der Allmächtige. Der Vater zugleich, ein allmächtiger Vater, der uns zugleich seine väterliche Allmacht zeigt. Ich will euer Vater sein und ihr sollt meine Söhne und Töchter sein, spricht der Herr, der Herrscher über die ganze Schöpfung. Und dieses Vatersein Gottes wird uns auch immer wieder neu bewusst, wenn wir das Vater unser beten, das Christus der Herr uns zu beten gelehrt hat. Wir beten aber gemeinsam Vater unser und nicht mein Vater, denn Jesus allein kann ihn als den Vater anreden. Und dann dürfen wir dieses Vatersein Gottes auch an einer anderen Stelle in der Heiligen Schrift finden, wenn uns Paulus sagt, weil ihr aber Söhne seid, sandte Gott den Geist seines Sohnes, hier haben wir die Verbindung, wir und Christus, sandte Gott den Geist seines Sohnes in unser Herz, den Geist, der ruft, Abba, Vater. Abba als zu übersetzen mit liebender Vater. Das Wort Papa oder Papa steckt letztlich auch in diesem Abba drin und ist da enthalten, dass Gott wirklich ein liebender Vater ist, der uns in seiner Allmacht seine väterliche Güte schenkt und uns sich zuwendet. Aber, und das dürfen wir freilich auch nicht vergessen, dass Gott in seiner Allmacht, auch wenn er der Allmächtige ist, nie willkürlich handelt, sondern immer uns den Menschen seine Güte und Liebe erweist. Der heilige Thomas sagt in diesem Sinne, in Gott ist Macht und Wesenheit und Wille und Verstand und Weisheit und Gerechtigkeit dasselbe, aber eben nur bei Gott. Daher kann nichts in Gottes Macht stehen, was nicht auch in seinem gerechten Willen und in seinem weisen Verstande sein kann. Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Das ist der große Paukenschlag, mit dem das Alte Testament, mit dem die Heilige Schrift, die Bibel beginnt. Genesis 1,1. Wenn wir diesen Anfang, diesen ersten Satz, der feierlich anhebt, einmal im Hebräischen hören, dann wird das durch eine Alliteration noch einmal wunderbar ausgedrückt. Bereshit bara Elohim. Bereshit bara, zweimal das B. Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Das Glaubensbekenntnis übernimmt diese feierlichen Worte, indem es Gott, den Vater, den Allmächtigen, als den Schöpfer des Himmels und der Erde bekennt, der die sichtbare und die unsichtbare Welt geschaffen hat. Mit diesem hebräischen Wort bara hat es etwas Besonderes auf sich. Dazu muss man jetzt kein Hebräisch können, aber man muss wissen, wenn es dort heißt Bereshit bara, im Anfang erschuf Gott Himmel, dann ist dieses Wort bara für Gott vorbehalten. Nur Gott kann erschaffen. Und es wird an anderen Stellen im Alten Testament verwendet, aber immer nur im Zusammenhang mit Gott. Es gibt andere Wörter, die gleich förmig sind mit erschaffen, machen, herstellen und so weiter, wie ein Handwerker etwas herstellt. Aber dieses Wort wird nur für Gott verwendet und auch immer nur im Zusammenhang mit der Schöpfung. Von daher ist es ein besonders wertvolles Wort, das uns hilft, die Bedeutung des Schöpfungswerkes Gottes, was er tut, zu verstehen und da uns tiefer hineinzudenken. Sie kennen vielleicht das Wort der kleinen heiligen Therese, die auch gerne Theologie studiert hätte und dann die biblischen Sprachen gelernt hätte, nämlich Griechisch und Hebräisch, um nämlich das im Original lesen zu können, um einen Liebesbrief, so wie sie es ausgedrückt hat, im Original lesen zu können. Es ist immer etwas anderes als eine Übersetzung. Gott sei Dank haben wir Übersetzungen, die uns helfen, diesen Urtext zu verstehen und uns damit auseinanderzusetzen. Und es sind Übersetzungen, denen man durchaus trauen kann. Übersetzungen sind immer Interpretationen und damit natürlich auch etwas gefährlich, aber grundsätzlich dürfen wir auch der Übersetzung vertrauen, die dann im Deutschen eben heißt, im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Aber Weshalb hat Gott überhaupt die Erde und den Himmel geschaffen? War es seine Pflicht, das zu tun? Oder was bringt ihm die Schöpfung letztendlich? Die Schöpfung, und das müssen wir verstehen, auch vom Neuen Testament her, ist die Grundlage aller Heilspläne Gottes, das Schöpfungswerk, das überführt, hineinführt in das Werk der Erlösung. Die Schöpfung zeigt uns, und das ist doch ganz wichtig für uns, die allmächtige und die weise Liebe Gottes. Sie ist dann, wir dürfen da an das Judentum auch denken, der erste Schritt zum Bund des einen Gottes mit seinem Volk. Sie ist der Anfang der Heilsgeschichte, die ihren Höhepunkt in Christus findet. Und sie ist nicht zuletzt auch eine Antwort, diese Schöpfung, auf die Grundfragen des Menschen nach seinem Ursprung und seinem Ziel. Wenn wir die Fragen stellen, die sich die Menschen aller Zeiten gestellt haben und unterschiedlich beantwortet haben. Woher kommen wir eigentlich? Aber auch, wohin gehen wir letztlich? Woher stammen wir? Wozu sind wir überhaupt in dieser Welt? Und dann, woher kommt das alles, was wir erleben und sehen? Und wohin geht es? Wohin ist es unterwegs? Die Heilige Schrift, Buch Genesis, sie zeigt uns und antwortet auf diese Fragen mit zwei Schöpfungsberichten. Dem ersten Schöpfungsbericht, der Erschaffung der Welt, das Sechstagewerk, und dem zweiten Schöpfungsbericht über die Erschaffung des Menschen. Der erste Schöpfungsbericht ist immer Teil auch des langen Gottesdienstes der Osternacht, des langen Lesungsteiles der Osternacht, der ja an sich 7 alttestamentliche Lesungen umfasst, von denen die erste eben genau der Schöpfungsbericht ist. Und Gott sei Dank hören wir hier in Stiepel auch den Schöpfungsbericht, die erste Lesung in ihrer ganzen Länge. Das ist von Bedeutung und wichtig, denn in diesem Schöpfungsbericht wird letztlich das Werk der Erlösung schon grundgelegt. Und wenn wir die Heilsgeschichte betrachten, in ihrer Gesamtheit, dann können wir sie nur richtig begreifen und verstehen, wenn wir bei der Schöpfung beginnen. Deswegen hören wir in der Osternacht, die uns ja genau diese Heilsgeschichte vor Augen führt und das, was Christus als der neue Adam für uns getan hat. Deswegen bedürfen wir dieses Anfangs und dieser Lesung, um sie in ihrer Gesamtheit zu begreifen, die Heilsgeschichte. Aus der Schöpfung, und das ist auch zu sehen, können wir auch auf den Schöpfer schließen. Schon der heilige Paulus sagt uns im Brief an die Römer, denn was man von Gott erkennen kann, ist ihnen, den Menschen aller Zeiten, egal welcher Religion, letztlich offenbar. Gott hat es ihnen offenbart. Seit der Erschaffung der Welt wird seine unsichtbare Wirklichkeit an den Werken der Schöpfung mit der Vernunft wahrgenommen, seine ewige Macht und Gottheit. Wenn Sie heute Abend vielleicht den wunderbaren, wie gestern auch schon, Sonnenuntergang betrachtet haben, dann leuchtet Ihnen das vielleicht leichter ein als in diesem etwas schwierigen Text des heiligen Paulus. Denn so etwas weist hin auf jemanden, auf eine Person, auf Gott, der so etwas Wunderbares, Schönes wie die Sonne geschaffen hat und der uns ein wunderbares Schauspiel an den abendlichen Himmel zeichnet. Jeden Abend. Nicht jeden Abend können wir es in dieser Schönheit sehen, aber wir können aus den Werken, die wir begreifen, aus der Schönheit der Schöpfung und Natur auf Gott schließen, der das alles gemacht hat. Letztlich wird die Schöpfung dann zu einem Abbild seiner Schönheit und ermutigt uns, an den Glauben, an ihn zu glauben, der das alles gemacht hat. Sie wissen, dass ich die heilige Mechthild besonders gerne habe unter den Zisterzienserinnen. Und in ihrem Buch der besonderen Gnade gibt es eine wunderbare Stelle, die dazu passt. Einst sprach der Herr zur heiligen Mechthild, suche mich mit deinen 5 Sinnen und mache es wie ein Gastfreund, der beim Nahen eines ganz lieben Freundes aus Fenster und Türen Ausschau hält, ob er wohl schon irgendwo den Ersehnten erspähen kann. Also die fünf Sinne, die Fenster und Türen unserer Seele, die ausschauen nach Gott. So soll die treue Seele in ihren fünf Sinnen, die Fenster sind, mich allezeit suchen. Erblickt sie etwas Schönes und Liebliches, denke sie, wie schön und liebenswert und gut derjenige ist, der dies gemacht hat, und so strebe sie geradewegs zu ihm, der alles erschuf. An welchem Geschöpf sich immer die Seele ergötze, stets behalte sie Gottes Wonnen im Gedächtnis, der all dies Schöne, Erfreuliche und Bezaubernde für uns erschuf, um alle zur Erkenntnis seiner Güte und Liebe anzuspornen. Also, machen Sie es wie die heilige Mechthild, die fünf Sinne weit auf und schauen Sie aus nach dem Bräutigam der Seele, der kommt, und erkennen Sie in ihm denjenigen, der uns erschaffen und noch mehr erlöst hat. Die Welt ist, liebe Schwestern und Brüder, so dürfen wir es sagen, zur Ehre Gottes erschaffen, der seine Güte, Wahrheit und Schönheit uns zeigen will und uns sich selbst mitteilen will. Sie ist aber auch zu unserem Heil geschaffen, damit wir in der Welt leben, uns freuen dürfen an dem, was Gott uns geschenkt hat. In der Präfation heißt es, du bedarfst nicht unseres Lobes, es ist ein Geschenk deiner Gnade, dass wir dir danken. Unser Lobpreis kann deine Größe nicht mehren, doch uns bringt er Segen und Heil durch unseren Herrn Jesus Christus. Das ist genau der Zusammenhang. Gott bedarf nicht unseres Lobes, bedarf nicht einer Verherrlichung durch uns Menschen. Es ist seine Gnade, dass wir ihn loben und preisen dürfen, und uns bringt das Segen und Heil. Und letztlich können wir nur alle mit dem heiligen Augustinus sagen, du hast uns auf dich hin geschaffen, und unruhig ist unser Herz, bis es Ruhe findet in dir. Wer kennt das nicht, das unruhige Herz, das sich nach Gott sehnt und ausschaut? Und es wird in diesem Leben nie gestillt werden, diese Sehnsucht, erst wenn wir ihn von Angesicht zu Angesicht schauen. Ja, er sagte selbst, denken Sie mal an die Bernadette, die ja die Gottesmutter schauen durfte in Lourdes, und er zu ihr sagte, ich werde dich nicht in dieser Welt glücklich machen, sondern erst in der anderen. Und Bernadette hatte wahrhaft viel zu leiden. Aber es bleibt diese Sehnsucht nach Gott, dieses Ausgespanntsein auf ihn hin und die Sehnsucht nach ihm. Kommen wir nun zum zweiten Punkt. Gott schuf im Anfang Himmel und Erde. Und das große Glaubensbekenntnis konkretisiert das etwas und sagt, er hat die sichtbare und die unsichtbare Welt erschaffen. Unsere Erfahrung geht dahin, dass wir die sichtbare Welt wahrnehmen. Die Menschen um uns herum, die Geschöpfe, die Pflanzen, die Tiere. Aber es gibt auch eine unsichtbare Welt, die sich unserem empirischen Empfinden entzieht und die trotzdem da ist. Was ist nun die sichtbare und die unsichtbare Welt? Alle geistigen und körperlichen Wesen, die unsichtbaren geistigen Wesen sind die Engel, die er erschaffen hat. Und die sichtbare Welt, das sind wir und das, was wir mit den fünf Sinnen wahrnehmen können. Sie wissen, dass, und darüber möchte ich heute nicht handeln, dass die Engel auch zu unserem Glaubensgut dazugehören, dass wir im Kirchenjahr zwei Feste kennen, wo wir die Engel verehren dürfen und in ihnen auch die Liebe Gottes erkennen und seinen Schutz und seine Hilfe, das Fest der Erzengel, Michael, Gabriel und Raphael am 29. September und das der heiligen Schutzengel am 2. Oktober. Besonders für unsere Kinder sind diese Engel ja von Bedeutung. Und wer selbst einmal die Erfahrung gemacht hat, in Gefahren zu kommen, der weiß, was es heißt, so einen Schutzengel zu haben. Aber darauf wollen wir heute nicht schauen, sondern wir schauen auf den Höhepunkt der sichtbaren Schöpfung Gottes, und das ist der Mensch. Der Mensch, der eine besondere Stellung in der Schöpfung Gottes hat, da er nach dem Abbild, nach Gottes Bild und ihm ähnlich geschaffen worden ist. Der heilige Chrysostomus sagt uns, welches ist das Wesen, das in solchem Ansehen geschaffen ist? Es ist der Mensch, die große, bewundernswerte, lebendige Gestalt, die in den Augen Gottes wertvoller ist als alle Geschöpfe. Es ist der Mensch. Für ihn sind der Himmel und die Erde und das Meer und die gesamte Schöpfung da. Auf sein Heil legt Gott so sehr Wert, dass er sogar seinen eingeborenen Sohn für ihn, für uns, den Menschen nicht verschont hat. Gott zögerte ja nicht, alles ins Werk zu setzen, um den Menschen zu ihm aufsteigen und zu seiner Rechten sitzen zu lassen. In welchem Sinne dürfen wir nun das Wort verstehen aus dem Buch Genesis, dass der Mensch nach dem Abbild Gottes ihm ähnlich geschaffen ist? Er ist fähig, in diesem Sinne, seinen Schöpfer, der ihn gemacht hat, in Freiheit zu erkennen und zu lieben. Der Mensch ist auf Erden das einzige Wesen und Geschöpf, das Gott um seiner selbst willen gewollt und das er berufen hat, in Erkenntnis und Liebe an seinem göttlichen Leben teilzuhaben. Stellen Sie sich das mal vor, dieses unglaublich große Geschenk, als Mensch hineingenommen zu sein in das Leben des dreifaltigen Gottes, das er sonst keinem Geschöpf gibt. Selbst wenn vielleicht manche sagen, ja, was ist denn dann mit den Tieren, die uns auch so lieb und teuer sind, kommen die denn nicht in den Himmel, um das jetzt einmal einfach auszudrücken? Die Heilige Schrift sagt uns darüber nichts. Wir wissen, dass der Mensch hineingerufen ist in diese liebende Nähe Gottes. Aber wir dürfen darauf vertrauen, dass wenn am Ende der Zeiten die Welt neu geschaffen wird, dass Gott auch eine Möglichkeit findet, die ganze Schöpfung zu sich heimzuholen. Und dann werden wir wissen, was mit den Tieren sein wird. Wir sind also nach dem Bild Gottes geschaffen. Der Mensch ist in diesem Sinne ganz besonders wertvoll, weil jeder Mensch, weil er Abbild Gottes ist, eine Würde hat, die ihm als Person zusteht, die ihm nicht zu nehmen ist. Wir wissen alle, welche schreckliche Dinge es in der Geschichte der Menschheit gegeben hat, die, weil man den Menschen eben nicht als Person und nach dem Abbild Gottes geschaffen verstanden hat, mit ihm geschehen ist und an ihm, welche Verbrechen an ihm verübt wurden. In diesem Sinne dürfen wir und müssen wir auch uns fragen, wie ist das Verhältnis zwischen dem Schöpfungsglauben und dem, was wir Evolutionstheorie nennen? Mit dieser Frage, die wir jetzt nicht behandeln können, die aber eine ganz und gar wichtige Frage ist, steht und fällt letztlich die Zukunft des Menschen. Denn wenn ich davon ausgehe, dass der Mensch nur ein Zufallsprodukt ist, dass er einfach zufällig entstanden ist und dass er ein Zufallsprodukt rein natürlicher Kräfte ist, hinter denen nicht Gott steht, dann kann ich letztlich mit dem Menschen alles machen. Dann kann ich letztlich, ohne auf einen Schöpfer schauen zu müssen und mich vor ihm zurückzunehmen, alles Mögliche mit ihm treiben. Und dann wird der Mensch zu einem Versuchsobjekt, dem letztlich die Würde, die ihm von Anfang an auch als Embryo schon gegeben ist, genommen. Papst Benedikt hat das gleich in seiner ersten Predigt deutlich gemacht. Wir sind nicht das zufällige und sinnlose Produkt der Evolution. Jeder von uns ist die Frucht eines Gedankens Gottes. Dieses Thema wird noch wichtig werden, liebe Schwestern und Brüder, und wir tun gut daran, uns auch in diesem Bereich zu informieren und Augen und Ohren offen zu halten für dem, was von dem, was da in unserer Gesellschaft vor sich geht. Ich möchte vielleicht, damit es auch nicht zu lang wird, die 9 Uhr Grenze ist dann immer so eine Grenze, wo nicht nur die Mönche müde werden, sondern alle, die auch außerhalb eines Klosters leben. Vielleicht zum Abschluss noch einen Blick werfen auf das, woran dann Pater Placidus beim zweiten geistlichen Abend anknüpfen wird, nämlich das Werk der Erlösung und dem vorausgehend der Sündenfall. Der Sündenfall der Stammeltern Adam und Eva, der aber für uns letztlich alle verhängnisvoll geworden ist, aber zugleich auch nicht, denn wir können und begreifen durch die Erlösung, durch das Licht der Erlösung, wie schlimm dieser Sündenfall ist und wie viel größer es ist, erlöst und befreit zu sein durch Jesus Christus, den Erlöser des Menschengeschlechtes. Wenn wir die Versuchung von Adam und Eva im Paradies betrachten, und ich habe darüber auch schon bei der Predigt gesprochen am vorletzten Sonntag, dann sehen wir daran, was der Mensch eigentlich will mit dieser Versuchung, sich an die Stelle Gottes zu setzen, so sein zu wollen wie Gott, sich letztlich selbst zum Schöpfer zu machen. Und leider Gottes erleben wir diese Gefahr ja heute hautnah, wo wir gerade in der PID schon so ganz nahe dran sind an dem, was der Schöpfer tut, den Menschen zu beurteilen. Ist er lebenswert? Ist er nicht lebenswert? Haben wir das Recht, ihn am Leben zu lassen, dieses kleine Geschöpf, oder nicht? Auszusortieren, zu selektieren. Aber Gott allein ist der Herr des Lebens. Er allein entscheidet über Tod und Leben. Und der Mensch darf nicht nach dem Baum des Lebens greifen, steht nahe davor. Das, was diese Versuchung zeigt, formuliert Maximus der Bekenner so: ohne Gott und nicht vor und nicht gottgemäß zu sein. Eine große Gefahr, der die Menschheit heute vielleicht besonders ausgesetzt ist. Wir wissen alle, liebe Schwestern und Brüder, dass die ganze Schöpfung bis zum heutigen Tag seufzt und in Geburtswehen liegt. Ein Bild, das sehr nahe uns geht, weil man es vielleicht als Frau besonders nachvollziehen kann, was es heißt, in Geburtswehen zu liegen. Ja, das Kind ist noch nicht da, es wird erst geboren, es ist noch nicht vollkommen, diese Schöpfung noch nicht vollendet. Und wir wissen alle, dass wir noch darauf warten, von der Sklaverei und Verlorenheit befreit zu werden zur Freiheit der Kinder Gottes. Durch die Erlösung in Jesus Christus sind wir diesen Schritt gegangen. Und wir wissen, dass das Erlösungswerk seine Strahlkraft nur durch das Werk, das Schöpfungswerk nur durch das Werk der Erlösung gewinnt. Dass Jesus Christus als der neue Adam uns vor Augen steht und damit das, was durch den alten Adam geschehen ist, ja nicht nur wiederhergestellt wird, der gute Zustand, sondern noch wunderbarer erneuert ist. Deswegen dürfen wir schon einen Blick hier und heute voraustun in die Osternacht, wo wir dann voll Zuversicht mit dem Diakon, ich hoffe, dass der Pater Placidus als Diakon dann auch das Exultet singen wird, nächste Woche ja oder in 2 Wochen über diese Erlösungstat Christi sprechen wird, dass wir dieses Felix Culpa, dieses glückselige Schuld ganz neu begreifen. Das da heißt: o wahrhaft heilbringende Sünde des Adam, du wurdest zum Segen, da Christi Tod dich vernichtet hat. O glückliche Schuld, o Felix Culpa, welch großen Erlöser hast du gefunden. Jetzt dürfen wir aufatmen nach dem Werk der Erlösung und Sie und ich auch nach diesem geistlichen Abend, den ich gerne zusammenfassen möchte in einem Gebet, das uns das vor Augen führt, was wir heute betrachtet haben. Das Werk der Erlösung, das uns hinführt zum Werk der Erlösung und uns begreifen lässt, was Gott durch die Menschwerdung und die Hingabe seines Sohnes am Kreuz und in der Auferstehung uns geschenkt hat. Allmächtiger Gott, du hast den Menschen wunderbar erschaffen und noch wunderbarer erlöst. Hilf uns, den Verlockungen der Sünde durch die Kraft des Geistes zu widerstehen, damit wir zu den ewigen Freuden gelangen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Und dazu segne euch der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gelobt sei Jesus Christus. In allem einen guten Nachhauseweg.